Handelsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress getroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1.000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich meterhoch angestaut und einen See gebildet. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Der See hat das zerstörte Dorf Blatten komplett überflutet und wird immer größer. Es sei zu befürchten, dass das Wasser schon in den frühen Morgenstunden überlaufen könnte. Im schlimmsten Fall könnte sich das Wasser in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Die Schweizer Armee bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Militärsprecher am Abend. In der aktuellen Situation sei es aber noch nicht möglich, ins Katastrophengebiet einzurücken.
Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands Wüstner hat sich für eine deutliche Aufstockung der Truppe ausgesprochen. Er sprach im Redaktionsnetzwerk Deutschland von bis zu 260.000 Soldatinnen und Soldaten. Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf.
Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands verwies auf den NATO-Gipfel Ende des Monats. Dort diskutieren die Staats- und Regierungschefs über die künftigen Anforderungen des Bündnisses. In diesem Zusammenhang war die Zahl von 260.000 bereits häufiger genannt worden. Das wären gut 80.000 aktive Soldatinnen und Soldaten mehr als derzeit. Ob das ohne Wehrpflicht geht? Wahrscheinlich nicht, sagt Wüstner. Wissend, dass im Koalitionsvertrag von Union und SPD zwar ein Wehrdienst vereinbart ist, der allerdings, so wörtlich, zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Wüstners Lösung dafür, ein zweigleisiges Vorgehen, das beinhaltet das Umschalten auf eine Wehrpflicht, wenn sich nicht genug Freiwillige melden.
In Frankreich wird das Rauchen an öffentlichen Orten wie Parks, Stränden, Bushaltestellen und vor Schulen verboten. Das hat die Regierung beschlossen. Gesundheitsministerin Vautrin sagte, an Orten, an denen sich Kinder aufhalten, müsse der Tabak verschwinden. Für die Außenbereiche von Gaststätten gelte das Verbot nicht, außerdem nicht für E-Zigaretten. Das Rauchverbot soll nach Angaben der Ministerin ab Juli gelten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 135 Euro rechnen. Bei der Charité-Tochter CFM in Berlin wird ab heute wieder gestreikt. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Sie begründet das mit den stockenden Verhandlungen mit der Geschäftsführung von CFM. Es liege immer noch kein konkretes Angebot vor. Zuletzt ging es um einen Stufenplan, um die Bezahlung der CFM-Beschäftigten an die der Charité-Belegschaft anzunähern. Die rund 3.500 Mitarbeiter der Charité-Tochter sind unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport und Reinigung zuständig. In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Sie haben das Spitzenspiel gegen den bisher punktgleichen Titelkonkurrenten Melsungen mit 37:29 gewonnen. Damit haben sich die Berliner in der Tabelle wieder auf Platz 1 geschoben vor Magdeburg. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 15 und in Buch 14 Grad, in Wittstock-Dosse 15 und in Lübben 13 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr. We'll be right back.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen für Sie. Den amerikanischen Jazz-Trompeter Roy Hargrove hören Sie jetzt bei uns hier auf Radio 3. Nothing Serious, nichts Ernstes heißt dieser Titel von ihm. Ist aber richtig gute Musik, mein Ernst. Roy Hargrove war das auf Radio 3 mit Nothing Serious um 7:09 Freitagmorgen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mag's ganz, ganz groß. 200 Jahre alt wird die Berliner Museumsinsel und das soll nicht weniger als 5 Jahre lang gefeiert werden. An diesem Wochenende jetzt geht's los mit einem Inselfest, mit Open-Air-Bühnenprogramm, einem Sonderticket für 6 Standorte. Und darüber spreche ich jetzt mit Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte und Sprecher der Museumsinsel. Guten Morgen, Herr Wemhoff.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Herzog.
Wie kann man ein Jubiläum 5 Jahre lang feiern?
Ja, wenn man eine so große Insel zur Verfügung hat, wie wir das haben, und so viele Ereignisse, dann reichen 5 Jahre gerade mal aus. Also es kommt ja ein Ereignis nach dem anderen. Dieses Jahr 200 Jahre Grundsteinlegung, nächstes Jahr 150 Jahre alte Nationalgalerie, 27 Wiedereröffnung Pergamonmuseum Und so geht es weiter bis 2030.
Aber so ein ausgedehntes Fest bis 2030, sagen Sie, wird das nicht automatisch dann irgendwann zu so einem ganz normalen Programm, wo man so vor sich hin feiert, oder bleibt das besonders?
Ich glaube, das bleibt besonders, weil jedes Jahr was Besonderes dazukommt, aber natürlich auch Attraktionen dann vorhanden sind, wo man weiß, okay, es gibt einen Inselsommer, es lohnt sich hinzugehen, die dann so langsam in das Bewusstsein vor allen Dingen auch der Berlinerinnen und Berliner einsickern und den Ort, also die Museumsinsel, wieder zu einem Platz machen, wo man so richtig gerne und oft hingeht.
Was wird denn in diesen 5 Jahren so an Highlights geboten?
Also das Große ist natürlich, dass wir uns an den Häusern orientieren. Also jedes Jahr steht nochmal ein anderes Haus im Mittelpunkt. Dieses Jahr fangen wir an mit dem Alten Museum, dessen Grundsteinlegung vor 200 Jahren wir ja feiern. Und wie gesagt, dann geht es weiter. Wir werden sicherlich so etwas wie diesen Inselwochenende mit Bühne regelmäßig machen. Wir werden sicherlich auch weiter mit dem Stummfilmfestival arbeiten, mit Bertelsmann zusammen. Ganz neu in diesem Jahr oder in einem anderen Format die Kolonnadenbar, die tatsächlich Freitag bis Sonntags dann einlädt, mit Blick auf die Spree wirklich dieses Inselfeeling zu entwickeln. Also da ist vieles bei, was ich auch verstetigen könnte.
Also das ganze Ensemble ist ja nun wirklich weltbekannt und Weltkulturerbe. Aber braucht das eigentlich noch Aufmerksamkeit? Müssen Sie da die Leute noch hinholen oder wird es dann eher ein bisschen überlaufen sein?
Nee, wir haben eigentlich noch viel Platz, weil wir halt diese 5 großen Häuser haben. Mhm. Und unser Ziel ist es auch ein bisschen die Aufmerksamkeit zu verteilen. Also im Augenblick natürlich jeder kennt Nofretete und geht vielleicht mit seinem Besuch dann auch direkt besonders gerne dahin. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die zu entdecken sind. Deswegen haben wir zum Beispiel ab heute dieses wunderbare Format in den nächsten Tagen, Überraschungsführung. Man weiß eigentlich gar nicht, wo die Führung hingeht. Man entdeckt also garantiert etwas Neues, was man vielleicht gar nicht gesucht hätte. Und das ist eigentlich der Clou, diese Insel als ein wahres Schatzhaus darzustellen, das alle möglichen Objekte aus allen möglichen Kulturen verbindet und wo man eigentlich immer neue Impulse erfahren kann.
Und das ist wichtig, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche.
Ja, extrem. Also ich glaube, es schadet nicht, möglichst früh diese Potenziale zu entdecken. Und Kinder und Jugendliche haben oft noch so einen unverfälschten Blick darauf und eine andere Art zu staunen und eine andere Art, etwas wahrzunehmen. Und das versuchen wir auch gerade jetzt an diesem Wochenende ganz stark nochmal herauszulocken. Es gibt viele Mitmachmöglichkeiten, es gibt viele Ateliers, es gibt viele sozusagen auch künstlerische Annäherungen, die für Kinder und Jugendliche auch gut mitzumachen sind, um die Schätze der Insel zu entdecken.
Ihr Inselfest jetzt am Wochenende findet auch am UNESCO-Weltkulturerbe-Stadttag statt. Das ist der am Sonntag, jetzt am 1. Juni. Die Museumsinsel als Ensemble vom Museum, die ist ja seit 25 Jahren schon als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret für die Häuser, Herr Wimow?
Ja, das ist eine fantastische Sache und natürlich auch eine Herausforderung. Das heißt, das Besondere, was uns als Museumsinsel ja auszeichnet, ist, dass jedes Haus vermittelt, wie man zur Entstehungszeit Museum gedacht hat. Also dieses veränderte Bild von Museum, das merken wir ja auch gerade, dass es in unserer Zeit wieder stark im Wandel ist, das hat bei uns eine architektonische Fassung. Und die gilt es zu verstehen, die gilt zu erschließen und die gilt es im Sinne von Weltkulturerbe natürlich auch zu erhalten. Insofern stehen unsere Sammlungen immer, auch unsere Ausstellungen immer im Dialog zu der gebauten Umgebung. Das macht die Insel so spannend, nicht? Wenn ich an andere große Museumskomplexe denke, der Louvre ist ein umgebautes Schloss oder das Britische Museum ist im Prinzip auch eine Bauphase. Wir haben 5 große Gebäude mit völlig unterschiedlichen Herangehensweisen und Grundkonzeptionen.
Das ist fantastisch, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Denkmalschutz sozusagen bedeutet ja immer auch Kosten und zusätzliche Bemühungen, oder?
Ja, aber ich würde das auch als Landesarchäologe einfach als große Chance sehen, wenn Denkmalschutz da ist, weil es uns auffordert, nochmal mit größerer Gründlichkeit an die Sache heranzugehen und die Lösungen, die dabei gefunden worden sind, man sieht es zum Beispiel wunderbar am neuen Museum, die sind ja eigentlich wirklich herausragend und machen dann auch letztlich die Qualität aus.
Also von heute bis Sonntag gibt es jetzt das Inselfest auf der Museumsinsel. Was wird denn heute gleich passieren? Um 10 Uhr geht es schon los.
Um 10 Uhr geht es schon los und verwandelt sich der Kolonnadenhof, verwandelt sich der Hof zwischen Altem Museum und James-Simon-Galerie zu einer Stätte, wo man ganz, ganz viel auch erleben kann, wo wirklich diese offenen Ateliers sind, wo Mitmachaktionen vorhanden sind, wo die Museen sich vorstellen. Es gibt eine Bühne. Und ein spannendes Bühnenprogramm, was praktisch im Wechsel zwischen Kulturbeiträgen und Interviews mit den Machern der Museumsinsel dort auch einlädt, mitzumachen.
Und das Wetter sieht auch ganz gut aus. Also nichts wie hin und ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Matthias Wemhoff auf Radio 3, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte und Sprecher der Berliner Museumsinsel. Über 200 Jahre Museumsinsel. Die fünfjährige Jubiläumsfeier beginnt also heute Vormittag. 10 Uhr geht's los mit dem Inselfest. Weiter dann morgen und übermorgen. Und das noch für Sie zur Info. Das Tagesticket gilt am Festwochenende für alle 6 Häuser. Und wenn Sie eine Jahreskarte haben, können Sie sogar noch jemanden mitnehmen. Und Kinder und Jugendliche unter 18 haben sowieso freien Eintritt. Und am Sonntag ist UNESCO-Welterbetag, 1. Juni. Was bedeutet das eigentlich nochmal genau, Welterbe zu sein? Und wie sind die Herausforderungen? Darüber haben wir hier gerade schon gesprochen und darüber spreche ich gleich mit Fritz Arberg, Vorsitzender der UNESCO-Welterbestätten Deutschland, auf Radio 3 in ein paar Minuten. Da, wo der hierher kommt, gibt es auch jede Menge Weltkulturerbe, den Zuckerhut zum Beispiel, die Christusstatue, die Copacabana. João Selva kommt aus Rio de Janeiro. João Selva war das hier. Brasilianischer Sänger lebt heute in Lyon in Nordfrankreich. 7:20 ist es. Das haben wir hier vor ein paar Minuten schon angesprochen mit Matthias Wemhoff. Da ging es um die Berliner Museumsinsel und das Inselfest an diesem Wochenende. Museumsinsel ist ja UNESCO-Welterbestätte. Und an diesem Sonntag, 1. Juni, ist UNESCO-Welterbetag. Dazu laden an diesem Wochenende alle 54 Welterbestätten in ganz Deutschland zu ganz besonderen Veranstaltungen ein. Und wir schauen jetzt nochmal genau hin. Dieses Label UNESCO-Welterbe, das klingt so vertraut, aber was bedeutet das eigentlich genau? Darüber spreche ich jetzt mit Fritz Arberg. Er ist Vorsitzender der UNESCO-Welterbestätten Deutschland. Guten Morgen, Herr Arberg.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Am Welterbetag sollen in ganz Deutschland die Welterbestätten gefeiert werden. Dabei sind diese Stätten doch ohnehin ziemlich bekannt, oder? Haben die Publicity noch nötig?
Es gibt sicherlich einige Stätten, die man sofort als Welterbe bezeichnen oder assoziieren würde. Es gibt aber auch viele Stätten, die in der Bevölkerung, glaube ich, gar nicht diesen Bekanntheitsgrad haben. Und darauf nochmal hinzuweisen und auch, welche besondere Bedeutung sie haben, das ist eine Aufgabe des Welterbetags. Und das tut er seit mittlerweile 20 Jahren auch gut.
Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, je nachdem, welche man jetzt genau einzeln betrachtet. Aber was für Herausforderungen gibt es denn aktuell bei der Erhaltung von diesen Welterbestätten in Deutschland?
In Deutschland ist es natürlich auch, wie weltweit auch, dass wir uns mit Dingen wie Klimawandel, Naturkatastrophen auseinandersetzen müssen, die natürlich auch einwirken auf unsere Welterbestätten. Es ist ja das Weltkulturerbe, aber eben auch das Weltnaturerbe. Dazu kommen natürlich auch besondere Herausforderungen im Sinne des Denkmalschutzes und der Finanzierung, also das, was wir heute tatsächlich auch in allen anderen Bereichen des kulturellen Lebens teilweise haben. Aber ich glaube, es ist es wert, denn es ist unser kulturelles Erbe und das gilt es eben auch zu bewahren und an künftige Generationen weiterzugeben.
Wenn eine Stätte diese Bezeichnung bekommt, UNESCO-Weltkulturerbe, das ist erstmal ganz großartig, aber was bedeutet das konkret? Weil ich glaube, Geld von der UNESCO ist da jetzt nicht mit verbunden, sondern eher Pflichten und Verantwortung, oder?
Genau, die Verantwortung steht dort im Kern. Es gibt ja tatsächlich die Welterbekonvention, die ist 1972 festgelegt worden und es geht darum, diese Stätten eben tatsächlich unter besonderen Schutz zu stellen, in egal welchen Situationen. Also gerade eben auch in den eben schon angesprochenen Krisen oder auch in besonderer Form geht man eben auch Verpflichtungen ein, diese zu vermitteln und zu erhalten. Und Geld, da gebe ich Ihnen recht, ist damit erstmal nicht verbunden. Auf der anderen Seite ist es natürlich leichter, wenn man Welterbe ist, auch an bestimmte Töpfe ranzukommen, wenn es eben um Baumaßnahmen oder Ähnliches geht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein großer Aufwand für jede einzelne Stätte, sich mit diesen Pflichten und Aufgaben auseinanderzusetzen.
Sie sprechen auch von weltweit. Wenn wir zum Beispiel in die Kriegs- und Krisengebiete schauen, zum Beispiel in die Ukraine oder nach Syrien auch beispielsweise, wie wichtig ist denn internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung des Weltkulturerbes? Wie ist da auch Deutschland konkret involviert?
Internationale Zusammenarbeit ist der Kern des Erhalts von Welterbe, denn wie gesagt, es gibt eine weltweite Konvention zu dem Thema und es wird eben besonders darauf geachtet, gerade auch in Kriegs- und Krisengebieten Welterbe und auch Kulturgut zu schützen. Der Schutz von Kulturgut ist ja schon seit 1954 in der Haager Konvention auch festgelegt, aber ist hier halt nochmal in ganz besonderem Maße. Es gibt ja auch die Liste des gefährdeten Welterbes und sobald man da drauf kommt, beispielsweise Ukraine und Syrien, alle Städten sind, als es dort zu den Konflikten kam, eben auf diese Liste auch aufgenommen worden, dann ist eben auch die internationale Staatengemeinschaft gefordert, mit diplomatischen Mitteln, mit auch technischer und finanzieller Hilfe eben das Welterbe zu schützen, so gut es nur irgend geht. Das funktioniert leider nicht überall. Mhm. Ich glaube, viele von uns haben noch 2001 die Bilder von der Sprengung der Buddha-Statuen in Bamiyan in Afghanistan im Kopf durch die Taliban damals. Da war es eben nicht möglich, Welterbe zu schützen. Aber in ganz vielen anderen Bereichen ist es möglich, auch durch die Zusammenarbeit mit Initiativen und Organisationen vor Ort in den Krisengebieten. Und wie gesagt, neben bewaffneten Konflikten, Themen wie Klimaveränderungen spielen für viele Städte auch eine Rolle. Und da kann nur die Staatengemeinschaft helfen und eben nicht ein einzelnes Land in vielen Fällen.
Das bedeutet natürlich, dass UNESCO-Weltkulturerbe, dieses Label, das hat auch was ganz stark Verbindendes weltweit. Es lockt ja nun auch Touristen an, ganz klar. Zum Beispiel nehmen wir die Altstadt von Dubrovnik. Dieser Tourismus wird dann manchmal selbst schon fast zur Gefahr für das Welterbe. Kann man sowas verhindern?
Ja, ohne jede Frage ist das ein großes Thema bei vielen Welterbestätten hier in Deutschland, noch nicht so stark, aber wenn man eben tatsächlich Dubrovnik, haben Sie eben angesprochen, oder auch Machu Picchu, die Touristenmassen sich vergegenwärtigt, die da unterwegs sind, da muss etwas getan werden. Und auch da kann aber in der Gemeinschaft man sich auch gegenseitig unterstützen. Wie kann man Tumus lenken? Wie kann man tatsächlich auch schauen, dass es nicht zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten Tagen eben zu einer kompletten Überforderung der Stätten kommt und damit eben auch zu einer nachhaltigen Schädigung. Also da kann man durch verschiedene Maßnahmen auch eingreifen. Das muss auch geschehen. Denn natürlich ist Tourismus wichtig, um die Stätten auch zu finanzieren, gerade auch in Ländern, die ansonsten die finanziellen Möglichkeiten dafür nicht haben. Aber er darf nicht im Kern stehen. Im Kern muss Schutz und Erhalt der Welterbestätte stehen.
Welche Pläne haben Sie denn für die Zukunft der deutschen Welterbestätten? Ist da irgendetwas ganz dringlich auf Ihrer Agenda aktuell?
Wir haben ja in diesem Jahr die Vermittlung ganz klar auch in den Fokus des Welterbetages gerückt. Und ich glaube, das Vermitteln von Erbe und von den besonderen Bedeutungen der Stätten auch an die nächsten Generationen ist ein wesentliches Thema und für mich auch ein wesentliches Anliegen. Ich möchte es wirklich schaffen, auch die nachfolgenden Generationen mitzunehmen und ihnen zu vermitteln, wie wichtig es ist, dieses Erbe zu haben. Dieser Erbebegriff ist ja heute gar nicht mehr so einfach, auch nicht, um das jungen Menschen beizubringen. Aber wir müssen dieses Erbe bewahren, um eben auch tatsächlich diesen außergewöhnlichen universellen Wert weiter nach außen darstellen zu können.
Jetzt am 1. Juni, am Sonntag, ist Welterbetag. Haben Sie ein, zwei Beispiele, was da in Deutschland Besonderes passiert?
Es gibt die bundesweite Zentralveranstaltung, die ist immer an einer Stätte und das wandert. Die wird in diesem Jahr in Hildesheim sein. Dort sind also auch alle oder ganz viele andere Welterbestätten mit dabei, sodass man sich dort auch informieren kann, welche Welterbestätten und welche Vielfalt es überhaupt gibt. Aber ansonsten findet an ganz vielen dieser 54 Städten ein tolles Vermittlungsprogramm statt, auch ein tolles Kulturprogramm, was nochmal ermöglicht, diese Städten auf ganz andere Arten und Weisen zu erleben.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
Fritz Aberg war das, Vorsitzender der UNESCO-Welterbestätten Deutschland. Sonntag, 1. Juni, jetzt ist UNESCO-Welterbetag. Schauen Sie mal, was da bei Ihnen um die Ecke liegt. Gehen Sie hin, schauen Sie sich das an, interessieren Sie sich dafür. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was da passiert. Und dieses, wie auch das vorhergehende Gespräch mit Matthias Wemhoff über die Berliner Museumsinsel, finden Sie zum Nachhören auf radio3.de im Netz. Certains soirs, quand j'ai du vague à l'âme, je me souviens des petits squares. On oublie ses peines et ses chagrins au soleil d'un après-midi à Paris. Les boulevards sont couverts de promeneurs et de curieux dans les gares. Les voyageurs se pressent de la banlieue pour passer un après-midi à Paris. Sur la Seine se croisent des guinguettes et des bateaux mouches. Sur les quais résonne un petit air de guitare manouche. Les trois quais sont les refuges des marcheurs fatigués. Les terrasses sont des lieux de rencontre improvisés au hasard d'un après-midi à Paris. Je me souviens des petits squares, on oublie ses peines, ses chagrins au soleil d'un après-midi à Paris. Les boulevards sont couverts de promeneurs, de curieux dans les gares. Les voyageurs se pressent de la banlieue pour passer un après-midi à Paris. Sur la Seine se croisent les guinguettes et les bateaux mouches. Sur les quais résonne un petit air de guitare manouche. Les trois quais sont les refuges des marcheurs fatigués. Les terrasses sont des lieux de rencontre improvisés au hasard d'un après-midi à Paris. Die Sängerin Sass war das hier. Die hat mal als Straßenmusikerin auf Montmartre angefangen. Und ich finde, ihre Musik klingt immer ein bisschen nach Montmartre. Erst recht, wenn so ein Titel heißt. Paris, l'après midi. 7.30 Uhr auf die Sekunde.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Sophie Wannenmacher. Deine erste Meldung, Sophie, betrifft Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission. Die ist ja in Aachen mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden.
Ja, der Karlspreis ehrt jedes Jahr eine Person des öffentlichen Lebens, die sich besonders für Europa und die Europäische Vereinigung einsetzt. Und dieses Mal ist das eben Ursula von der Leyen geworden. Ihre Dankesrede, da hat sie auch, die hat sie direkt mit den Worten begonnen: Europa ist mein Leben. Sie ist da also sehr passioniert natürlich. Und weiter hat sie dann auch von zu viel Sorglosigkeit gewarnt.
Was wir einst als internationale Ordnung für selbstverständlich hielten, hat sich innerhalb kürzester Zeit in internationale Unordnung verwandelt. Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen, von autoritären Mächten, die bereit sind, unsere Differenzen und Abhängigkeiten schonungslos auszunutzen.
Ja, dieses Jahr ist der Karlspreis zum ersten Mal mit 1 Million Euro dotiert. Das Geld, das Ursula von der Leyen ja eigentlich zusteht, will sie aber Organisationen geben, die entführte Kinder aus der Ukraine sucht oder traumatisierten Kindern hilft. Wer das Geld am Ende dann aber tatsächlich bekommt, das wird zusammen mit den Stiftern bestimmt. Am Rande der Verleihung gab es auch Proteste, unter anderem mit Kritik am Green Deal. Da seien einige Projekte unter den Tisch gefallen und auch die zunehmende Aufrüstung Europas war Teil der Proteste.
Der ehemalige Chef der Salzburger Festspiele, Alexander Pereira, ist jetzt in Italien zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Was sind da nochmal die Hintergründe, Sophie?
Ja, es geht um ungenehmigte Ausgaben in seiner Zeit als Intendant des Opernhauses Maggio Musicale Fiorentino, also in Florenz. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig und er kann noch Einspruch einlegen. Laut dem Schnellverfahren soll Alexander Pereira rund 24.000 Euro zu Unrecht aus der Kasse des Opernhauses ausgegeben haben. Unter anderem soll er damit einen privaten Umzug finanziert haben. Jetzt muss Pereira der Stiftung des Opernhauses rund 26.000 Euro zurückzahlen und außerdem 1.500 Euro Schadensersatz leisten. Er wurde aber auch in einem Vorwurf freigesprochen, und zwar von dem der sogenannten Geldunterschlagung. Da ging es um 35 Millionen Euro aus einem staatlichen Fonds, die er laut Anklage zweckentfremdet haben soll. Er ist aber, wie gesagt, freigesprochen worden.
35 Millionen wären jetzt auch noch ein bisschen mehr als 24.000 Euro. Jetzt hast du noch einen Tipp für uns. Und da geht es darum, Kunst mal da zu erleben, wo sie auch wirklich entsteht. Und dazu sind im Oderbruch jetzt 38 Ateliers und Werkstätten geöffnet.
Ja, das sind die kunstlose Tage und die dauern insgesamt 3 Tage lang, also von heute an und bis zum Sonntag. 70 Künstler und Künstlerinnen stellen dieses Mal im Oderbruch aus und freuen sich natürlich über kunstinteressierte Besucher. Unter den Kunstschaffenden sind diesmal Foto- und KeramikkünstlerInnen, aber auch Maler oder auch Holzkunst zum Beispiel zu sehen. Die Adressen der Ateliers und Werkstätten, die finden Sie am besten im Internet auf kunst-im-oderbruch.de. kunst-im-oderbruch.de und geöffnet sind die Tage heute um 10 Uhr und bis 18 Uhr.
Und das war Sophie Wannmacher in einer Stunde wieder.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Touch the walls of the city streets and didn't explain. Sadly showed us our ways. I've never asked him why. Cast down, it was heaven sending to the church, no intent to repent on my knees, just to cry. Well,
when they're gonna see them. Then they're gonna ask to feel the ghosts, the walls, the dreams. Well, I've got mine. At last.
Jones mit Daniele Lupi und Black, so heißt dieser Song hier. 7.37 Uhr ist es. Und jetzt schauen wir ins Deutsche Theater nach Berlin. Dort ist jetzt ein Puppentheaterstück zu sehen. Schickelgruber heißt es. Nun ist Schickelgruber allerdings ein Name, der bei den meisten Menschen in Deutschland höchstwahrscheinlich keine großen Assoziationen auslöst. Tatsächlich war das allerdings der Familienname des Vaters von Adolf Hitler. Später hat er seinen Namen ändern lassen. Das Stück des australischstämmigen Puppenspielers Neville Tranter schildert Hitlers 56. Geburtstag am 20. April 1945 im Führerbunker in Berlin. 22 Jahre nach seiner Entstehung werden die Puppen jetzt von zwei österreichischen Puppenspielern am Deutschen Theater zum Leben erweckt und gespielt. Meine Kollegin Regine Bruckmann war am Mittwochabend bei der Premiere. Regine, Neville Tranter ist mit seinem Amsterdamer Stuffed Puppet Theater und dem Stück Schickelgruber ja weit getourt. Jetzt ist er hier in Berlin, 80 Jahre nach Kriegsende neu inszeniert. Ist es hier in Berlin am richtigen Ort?
Berlin ist ja sozusagen der Ausgangspunkt der Geschichte. Es ist hier passiert, das muss man sich eben so vorstellen. Der Führerbunker war unterirdisch, der ist inzwischen zugeschüttet. Aber die Entfernung zum Deutschen Theater ist circa 1 Kilometer Luftlinie. Also das ist wirklich ganz präsent. Die Geister der Vergangenheit spuken jetzt durch das Theater und sie werfen ziemlich große Schatten. Als das Stück 2003 entstanden ist, noch vor diesem deutschen Film, in dem Bruno Ganz als Hitler aufgetreten ist, war die Frage, ist Hitler überhaupt darstellbar und wenn ja, wie? Und deswegen gibt es zu Beginn auf der Bühne eine Diskussion, wer soll denn diesen Hitler spielen?
Warum kann ich nicht Goebbels spielen? Ja, das ist psychologisch viel spannender und mit dem Klumpfuß undenkbar. Was? Wieso undenkbar? Ich kann alle spielen, alle. Ich bin ein Profi, ich kann alle spielen. Auch Eva Braun, wenn Sie das möchten.
Die ist schon besetzt.
Ihn? Nein, nicht ihn. Nein, 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 nein. Heil Schickelgruber. Schickelgruber? Ja. Heil Schickelgruber. Scheiße!
Heil Schickelgruber. Ja, was wäre gewesen, wenn Hitler nicht Hitler geheißen hätte? Ja, das ist schon mal ein genialer Gedanke. Man begegnet Hitler hier erstmal als Rolle, als Puppe. Und so kann man schon mal Distanz aufbauen. Anschließend passiert dann die Verzwergung. Die Figuren sind keine Helden, sondern das sind eher so Karikaturen. Eva Braun möchte immer rauchen. Sie flirtet mit Goebbels. Der Führer ist in seinem Zimmer und liest sein Horoskop. Wenn er auftritt, hat er schlechte Laune. Es ist so ein egozentrischer Irrer, der den Kontrollverlust nicht wahrhaben will. Und wir schreiben also den 20. April 1945, wie du sagtest, Geburtstag im Führerbunker.
Da ist eine Torte. Wer hat sie gebacken? Was ist ihr Zweck? Eine Torte für meinen Geburtstag? Ich werde 56 Jahre alt Auf der Torte ist nur eine Kerze. Ich werde nicht ein Jahr alt, ich werde 56 Jahre alt. Wer ist verantwortlich für diesen Scherz? Gibt es hier niemanden mehr, der noch den Zögel in der Hand hält?
Ja, man hört im Hintergrund, es wird auch ein bisschen gekichert, ne,
ja,
im Publikum.
Ja, ja.
Wer ist denn da noch in dem Bunker? Hält noch jemand die Zügel in der Hand?
Also da sind viele Menschen, aber keiner hat die Kontrolle. Der Hitler selbst tritt gar nicht so oft auf. Da sind Goebbels, seine 6 Kinder, Eva Braun, Hermann Göring kommt zu Besuch. Die zentrale Figur ist der Diener Linge. Also das sind alles Puppen. Ne? Der Diener Linge wird von dem Schauspieler gespielt. Jede wollte Teil der Macht sein. Zum Beispiel Eva Braun, sie trägt einen Hochzeitsschleier die ganze Zeit und hat ja immer noch diesen Traum, sie könnte Wolfi oder Wolfi würde sie heiraten, was ja später dann auch noch passiert. Aber die Macht Hitlers zerfällt gerade und eine große Figur in wehenden gelben Gewändern geistert über die Bühne. Das ist der Tod, der hier als Entertainer mit Totenkopf, glitzernden Zähnen und Federboa dargestellt wird.
Wie kann ich mir denn die anderen Puppen vorstellen?
Das sind tatsächlich die Originalpuppen von Neville Tranter, lebensgroße Klappmaulpuppen, also so Puppen, die so immer so den Mund auf und zu klappen. Die männliche Puppe ist nur der Oberkörper und der Spieler stellt selbst ab den Hüften diese Figur dar. Und die Gesichter, die sind so fratzenhaft, weiß, riesige aufgerissene Augen, schwarz und blau umrandet. Und ob das jetzt ängstlich, wütend oder bedrohlich aussieht, das hängt ganz vom Spiel ab. Und Nikolaus Habjan, der hier zusammen mit Neville Tranter die Regie geführt hat, und die Spielerin Manuela Linsheim, die sind beide wirklich phänomenal. Teilweise zu zweit spielen sie eine Puppe, sie verschwinden dahinter oder sie sind im Dialog mit der Puppe als Spieler. Sie müssen schnell und häufig Stimme und Sprechweise wechseln. Wir haben ja gerade den Hitler gehört. Das ist wirklich ein Genuss, diesem Handwerk zuzuschauen. Die Puppen sind auch sehr präsent und füllen die große Bühne mühelos aus.
Aber funktioniert dieses Stück denn noch nach über 20 Jahren?
Ich glaube, das Potenzial zu provozieren hat es ein bisschen eingebüßt. Also es war ja damals der Gedanke, die Typen, die Geschichte geschrieben, gemacht haben, erstmal so richtig vom Sockel zu holen. Das hat ja auch geklappt. Es ist okay, wenn die Figur Hitler und alle aus seiner Mördertruppe so banal erscheinen. Aber sie sollten auch nicht harmlos sein. Und vielleicht wäre es sinnlos gewesen, wie das heute manchmal geschieht, diese banal bösen Personen in den Kontext mit dem Schrecken zu stellen, den sie ja verursacht haben. Aber der anarchische Geist des Stückes ist noch spürbar. Schickelgruber ist so eine wirklich skurrile, tolle Monstershow, aber manchmal eben auch wie eine irre Geisterbahnfahrt an einem Kindergeburtstag. Und das war für mich mir ein bisschen zu harmlos manchmal.
Vielen Dank. Regine Bruckmann war das über Schickelgrube. Premiere am Deutschen Theater war jetzt am Mittwoch in der Regie von Neville Tranter, Nikolaus Halbjahn. Weitere Termine gibt es am 26. und am 27. Juni. Und das ist natürlich nicht nur für Erwachsene, war es auch für Jugendliche. Es empfohlen ab 10. Klasse. 7.43 Uhr ist es.
Last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. much to starve for that old feeling is still in my
Aftermath heißt dieser Titel hier von Caravan Palace. Das ist von dem Album von 2015. Robot Face heißt es, aber eigentlich heißt es gar nicht Robot Face, sondern eigentlich, man kann ja so mit Sonderzeichen auf der Tastatur Gesichter tippen und das haben die hier gemacht mit Strichen und Kreisen. Ein Robotergesicht. Der Mund ein Strich, der starrt also so ein bisschen leer vor sich hin, dieser Roboter von Caravan Palace. Das war eindeutig Musik, die nicht nur mit analogen Instrumenten zustande gekommen ist. Ganz anders sieht das aus bei Sönke Meinen und Philipp Wiechert. Die haben sich im Teenageralter auf einem Festival-Campingplatz kennengelernt und da hat das Schicksal es gut gemeint mit den beiden da auf dem Campingplatz. Ihre gemeinsame Liebe für die Akustikgitarre nämlich schweißt die seitdem zusammen in Freundschaft und gegenseitiger Inspiration. Ein paar Jahre nach dem gemeinsamen Studium kam 2012 dann ihr Debütalbum raus, die Philosophical Journey. Und so heißt auch dieser Titel hier davon.
Thank you.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der Publizist Arno Sölter.
Ein Egoist ist ein Mensch, der nur zuhört, wenn er selbst redet.
At the party, dim and then fade, I'm left here all alone, trying to remember what it was like before I was a sweetheart no more. Strange, sad affair to live
without a care, to be only sure that I'm nobody's sweetheart anymore. That I'm nobody's sweetheart anymore.
Das war Lady Blackbird mit Nobody's Sweetheart um 7.57 Uhr auf Radio 3. Und ich freue mich schon sehr auf meinen Gast heute Morgen. Um kurz nach neun kommt die Autorin und Journalistin Mariam Lau und wir sprechen über ihr neues Buch März auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Und vorher geht es hier in der Frage des Tages um die Politik der neuen Regierung März. Ist es wichtig, dass in Deutschland bis zum Sommer die von März versprochene Veränderung zum Besseren spürbar wird? Darüber geht's gleich um 10 nach 8.
Der Philharmonische Chor Berlin setzt ein Ausrufezeichen ans Saisonende. Ein monumentales Oratorium. Das Buch mit 7 Siegeln. Franz Schmidt vollendete es 1937 am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Wie ein Prophet schaut der Komponist auf die biblische Vision. Wer die 7 Siegel des Buches öffnet, löst die Apokalypse aus. Musikalisch beschreibt das Chorwerk erst die Wunder und Schrecken der Siegel, um nach einer Quadrupelfuge in die heilsgeschichtliche Erlösung einzumünden. Der Philharmonische Chor Berlin, Gesangssolisten und das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt, geleitet von Jörg-Peter Weigle. Das Buch mit 7 Siegeln von Franz Schmidt am Sonntag, 15 Uhr in der Philharmonie Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt. 8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress betroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. 2 Tage nach dem Absturz eines Gletschers in der Schweiz ist die Gefahr noch nicht gebannt. Im Lötschental im Kanton Wallis staut sich durch abgestürztes Geröll das Wasser eines Flusses immer weiter. Die Behörden halten es für möglich, dass eine Flutwelle oder Gerölllawine entstehen könnte. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Die Behörden vor Ort halten dieses Worst-Case-Szenario zwar für wenig wahrscheinlich und gehen eher davon aus, dass das Wasser schrittweise abfließen werde, so sagte es ein Experte der Walliser Naturgefahrenbehörde am Abend. Das Katastrophengebiet kann aber noch immer nicht betreten werden, da auch vom Berg weitere Felsstürze drohen. Deshalb könne derzeit wenig unternommen werden, um den Wasserabfluss etwa mit Baggern zu beeinflussen, so der Experte. Nach Informationen des Senders SRF scheine es nicht, dass sich das Wasser in der Nacht ungehindert einen Weg gesucht hat. Weitere Evakuierungen von Gemeinden unterhalb des Katastrophengebiets gab es nicht.
Brandenburgs neuer Innenminister